Ja, hallo Edgar.
Hallo, wie ist denn super?
Ja, ich habe dich jetzt längere Zeit nicht mehr vor der Kamera gehabt, etliche Monate, also fast ein Jahr, denke ich mal, oder nicht dreiviertel Jahr. Gibt es aus deiner Sicht irgendwas Neues, also wie du die Welt erlebst, wie hat sich irgendwas verändert oder gibt es irgendwas darüber zu sagen für dich oder vergleichst du sowieso nicht mit früher oder wie?
Das ist ein ewiger Flow, der gleich ist, da ändert sich nichts, nicht viel.
Es gibt ja viele Leute, die reden auch von einem Vertiefen,
ja,
was so stattfindet oder...
Ja, aber im Prinzip Vertiefen, ich habe es auch einmal so genannt. Man gewöhnt sich einfach dran und das ist jetzt doch, das ist eigentlich schon vor ein paar Jahren geschehen, würde ich sagen. So die letzten Jahre ist eigentlich nicht viel mehr passiert. Also diese ganze Vertiefung, dass man sich daran auch gewöhnt und auch dieses Gewöhnliche daran sieht. Und wirklich, für mich hat es dann dort geendet, dass wirklich absolut jeder Zustand völlig gleich ist. Und damit so eine Durchgängigkeit ist, egal ob dann Zustände wechseln, obwohl da wechselt auch nicht mehr viel. Da ist eigentlich nicht mehr viel Reaktion da, so die letzten Jahre.
Mit gleich meinst du gleichgültig, ne?
Also gleichgültig, absolut, ja. Gleichgültig. Gleichwertig, gleichgültig, im Sinne von gleichwertig. Ja.
Und mit den Menschen, die zu dir kommen und was dann passiert, ich würde nicht sagen mit deiner Arbeit mit Menschen, weil das finde ich eigentlich nicht wohl nicht der richtige Ausdruck, weil es ist ja was, was von alleine passiert. Gibt es da irgendeine Tendenz, die, über die man sprechen könnte?
Jein, ja, da schon. Also das ist, wenn, dann sehe ich noch am ehesten dort die Vertiefung, ne? Dass sich auch beim Lehren dann das Lehren weiterentwickelt und wobei weiterentwickeln ist so ein gefährliches Wort, ne? Verändert, sagen wir einfach verändert. Ja. Noch, vielleicht noch weniger dringlich wird, ja? Und gleichzeitig auch Phasen sein können, wo es radikaler wird auch. Also wo man, wo eigentlich, ich erfasse ja so, dass die Bandbreite größer wird. Ja. Also ich erfahre gar nicht so, dass eine Veränderung in dem Sinn geschieht, im Lehren, ja, sondern das, was durchkommt und das, was, wie es Ausdruck findet, da die Bandbreite nach allen Seiten größer wird, also sich ausdehnt. Ja.
Letzten Winter war die Gelegenheit, weil Gaia hier war, dass ihr zusammen Satsang gegeben habt, was ich als sehr lebendig und sehr schön erlebt habe. Wie war das für dich?
Ja, das ist so eine Sache, die, was ich fast bei der Bandbreite auch sagen wollte, weil man, was ich wertvoll sehe, vor allem wenn man gemeinsam was macht, wenn sich Satsanglehrer treffen und gemeinsam was machen, dass, dann ist es ja so, dass jeder seinen eigenen Stil so ein bisschen hat, oder es hat einen unterschiedlichen Geschmack und bringt das unterschiedlich rüber, auch wenn wir alle der, die dasselbe sind. Und das sehen wir, oder mir geht es auch so, und ich gehe davon aus, auch die anderen, sehen wir, dass auch wenn es außen unterschiedlich scheinen mag, in Wirklichkeit dasselbe ist. Ja? Und das ist eben das Problem, warum man ja normalerweise sagt, über das kann man nicht sprechen, weil eigentlich, sobald man darüber spricht, kann man nicht aufhören, weil es was von so vielen Seiten beleuchten kann. Und dann sind mehrere Seiten gleichzeitig da, die sich vielleicht sogar widersprechen können. Aber beide oder alle drei oder vier oder fünf wissen, sie sprechen alle von dem einen. Und das kann dann sogar, das Interessante ist, dass gerade das dann in Schülern was bewirken kann oder in Suchern was bewirken kann, weil es dann wirklich so massiv von zwei Seiten kommt. Nicht von einer Seite, sondern von zwei Seiten gleichzeitig, die sich da an einem Punkt dann wieder treffen. Und da ist auch im Winter so ein Erwachen bei wem passiert oder so eine Erfahrung passiert, wo etwas geschehen ist, wo ich schon den Eindruck gehabt habe, das hat damit zu tun, wenn es von verschiedenen Seiten kommt. Das ist das eine. Und das andere, was ich so rein quasi persönlich für mich mitnehme, bei solchen Begegnungen ist eben das, dieses Weiterwerden und dieses, wie habe ich es vorher genannt, ja, wo einfach mehr Möglichkeiten, mehr Aspekte im Lernen drinnen sein können. Ja, dass man das auch gleich mit integriert, ja, fühle ich mich da auch selbst so ein bisschen wie ein Chamäleon, der das aufnimmt, ja, der einfach das auch aufnimmt, was dann derselbe oder dasselbe in einem anderen Körper wie das macht. Das wird gleich mit integriert irgendwie. Also da lernt man auch sozusagen, ohne dass man jetzt lernt mit dem Kopf, ja, und sagt, aha, und analysiert, wie macht der das oder eben so. Das geschieht von selbst, das geschieht eigentlich durchs Zusammensein wie eine Art Osmose, wie ein Ausgleich, der da geschieht, wo man durchlässig ist, und das fast auf eine eher unbewusste Ebene aufnimmt. Also ganz von selbst, so wie ein Schwamm, man das aufnimmt.
Aber das ginge jetzt für dich natürlich nicht mit jedem, oder? Wie kannst du sagen, mit Gaia hast du einfach ein gutes Gefühl, oder wie empfindest du das, mit Gaia könnte ich was machen und mit jemand anders käme ich überhaupt nicht auf die Idee? Wie erlebst du das?
Ja, also schon bei den meisten. Also ich bin eher überzeugt, bei den meisten ist es so, dass ich da das funktioniert, dieses Aufnehmen. Das muss auch gar nicht jemand sein, der zum Beispiel irgendeine spirituelle Erfahrung gemacht hat. Ich habe das früher erfahren. Ich glaube, das ist auch was Menschliches. Ja, wenn man sich dem gegenüber öffnet, diesem Austausch, der da auf eine andere Art und Weise geschieht, dass man das aufnimmt, zum Beispiel, wenn Menschen viel lesen. Ja. Und wenn jemand auch gleichzeitig schreibt, kann er dabei dann beobachten, dass er, das läuft eigentlich von selbst ab, dass man dann plötzlich Stilelemente sogar übernimmt. Wenn man irgendwelche Bücher liest und dann schreibt, hat man das integriert ins eigene System und dann kommt es auch wieder raus. Ne? Ist quasi integriert worden im System. Und das habe ich schon den Eindruck, dass in der persönlichen Begegnung sich man was abschaut. Das Abschauen funktioniert sogar mit solchen, die ich ablehnen würde. Es gibt da welche, die ich ablehne, ne? Egal ob erwacht oder nicht, wo ich sage, oh Gott, nee. Aber trotzdem, wenn ich mir dann von denen was anschaue, habe ich dann schon bemerkt, ups, sogar von dort wurde was übernommen. Ja, das geht. Weil es ist alles eins. Und das ist einfach eine Offenheit diesem Einssein gegenüber, dass das jederzeit alles da sein kann, weil es gehört ja nicht mir. Ja, da ist ja keine Methode in dem Sinn, sondern es fließt durch und ob das durch den Körper fließt oder durch den. Ja, und das ist eigentlich eher eine Art Gewohnheit, wie der eine und der andere verwendet wird vom einen.
Aber dann gibt es auch spirituelle Lehrer, die sagen, die blocken da total ab, die sagen, nee, das weiß ich, das ist für mich nichts. Also es kommt für mich überhaupt nicht in Frage, das weiß ich direkt von Anfang an.
Meinst du von der Person her oder das, was gesagt wird?
Nee, die einfach sagen, mit mehreren Leuten einen Satsang zu geben oder überhaupt Veranstaltungen zu haben. Ich habe da erlebt, da war ein Satsang-Lehrer oder ein Lehrer, der hat direkt gesagt, nee, also für mich ist das nichts. Oder auch mehrere, von mehreren Seiten habe ich das gehört. Aber das,
ich kann es auch verstehen, ich kann es auch nachvollziehen auf einer gewissen Ebene, weil es hat alles seinen Vor- und Nachteil. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel, nehmen wir als Beispiel Osho her, der ja selbst schon sich widersprochen hat, der hat keinen zweiten oder dritten Bauch, der hat am Montag was anderes gesagt wie am Dienstag. Und für manche Schüler kann das gut sein, dass die Wahrheit von allen möglichen Seiten beleuchtet wird. Manche andere Schüler kann das total verwirren. Ja? Heute spricht er von nur du bist das und ich bin und was weiß ich. Und den nächsten Tag von dich gibt's ja gar nicht oder mich gibt's nicht und ist alles Illusion. Und da kann ich verstehen, dass manche Lehrer sagen, sie bleiben bei einer straighten Botschaft, bei einem wichtigen Teil dieses ganzen Puzzles und sind dann der Übermittler dieses Teils. Ja. Und wenn das ein Teil ist und die meisten Teile dieses Gesamtpuzzles, Puzzles von Erwachen. Die meisten Teile haben das Potenzial, dass sie eine Tür sein können zum Ganzen. Und dann bleibt man halt nur bei einem Teil, einem Aspekt und ist dann für Schüler gut, die dann dadurch Klarheit haben, die dann einen Fokus haben und sich daran anhalten können, zumindest bis zu dem Moment, wo man das dann auch loslassen kann, also diese letzte Methode loslassen kann, aber die dann eine Zeit lang das brauchen, dass sie nicht verwirrt werden, und da spricht dann wirklich einer nur vom Ich Bin und der Nächste spricht nur vom Ich Bin nicht. Und, ne, zum, als Beispiel. Ne. Das, ich kann das schon verstehen, dass das dann Lehrer, die die Aufgabe haben, wirklich einen Teil ganz speziell herauszuschälen und zur Blüte zu bringen, dass die das dann ablehnen, ist klar, weil die wollen dann wirklich nur straight ihre Lehre lehren und sind dazu da.
Ja, gut, das erweitert auch meinen Horizont. Also es ist nicht richtig zu sagen, dass das eine ist gut und das andere ist weniger gut, der ist offen für andere Lehrer und der ist nicht, sondern das hat alles seine vielen Aspekte. Ne?
Kann sich auch ändern, ich weiß nicht, wie es bei mir ist, in 2 Jahren vielleicht sage ich, nee, oh Gott, nie mehr wieder. In 5 Jahren wieder was anderes.
Aber im Moment planst du noch, das auch weiter zu leben? Also du würdest diesen kommenden Sommer jetzt an verschiedenen Sachen teilnehmen?
Richtig,
Vielleicht kannst du mal gerade aufzählen.
Ja, also jetzt, ich weiß nicht, ob dann das sich noch ausgeht, dass das Video vor online ist, am 20. Mai zum Ostermontag, Pfingstmontag, bin ich bei dem Rainbow Spirit Festival virtuell dabei. Da hat das Forum Erleuchtung einen Tag am Pfingstmontag am Rainbow Spirit, und da bin ich am Abend dann über Skype oder irgendwie wieder per Video mit eingeblendet. Und dann Anfang August bin ich live, also mit Körper, auch wieder beim Forum Erleuchtung in Berlin. Da ist wieder 3 Tage der Kongress. Diesmal ein bisschen mit anderem Setting als voriges Jahr, aber anknüpfend an das, was voriges Jahr war. Und das war echt toll. Und da sind dann wieder so circa 30 spirituelle Lehrer und Lehrerinnen, die sich da gemeinsam treffen. Bin ja schon ganz gespannt, wer kommt. Ich habe gehört, 75% kommen wieder und der Rest wird ergänzt. Da bin ich schon gespannt. Da war schon, ist schon eine gewisse Herzensbindung auch zu einigen entstanden, wo man sich dann auch wirklich freut, wenn man diese Form sieht oder wenn man sich auch meinetwegen auch im Internet begegnet. Es hat ja einmal auch eine kleine Kleinkonferenz gegeben per Skype oder Roman da. Geier und das hat Chit und ich zusammengekommen sind und so. Und das ist dann immer schön. Da freue ich mich auch schon drauf. Und dann Mitte August ist der Kongress Erwachendes Bewusstsein, genau. Das ja auch jetzt die Frau mit organisiert und die Connection und Rainbow Spirit mit dem Sugata als Moderator. Da freue ich mich auch schon drauf. Auch auf die neuen Leute, die ich dort kennenlerne. Der Geier ist ja auch wieder dort, aber doch einige, der Daniel Odier und so, die ich nicht kenne. Und da bin ich richtig gespannt drauf. Das ist richtig interessant. Wo ja auch ein tantrischer Aspekt ein bisschen dabei ist, also sowohl Erwachen als auch ein tantrischer Aspekt, da freue ich mich auch schon drauf. Das ist so, sind so die die, diese Begegnungsdinge dieses Jahr, da freue ich mich.
Und du machst aber auch wieder eine Sommertour mit.
Eine kurze Sommertour, ja. Die ist diesmal nur 2 Monate, August und September. Und ist diesmal mehr fokussiert auf Wochenend-Tantra-Seminare eigentlich. Da wird in Berlin was sein, wird im Saarland was sein, wird im Schwarzwald was ganz Spezielles sein, was nur für Fortschrittene ist, die schon bei mir waren. Und in Wien wird auch ein Tantra-Seminar sein. Also und in Berlin habe ich auch. Also es sind mehr Tantra-Seminare, dass man im Sommer als Satsang sollen gar nicht so viel sein.
Weil nur kurz unterwegs. Machst du wie letztes Jahr reisen mit dem Auto von einem Platz zum anderen?
Nee, oder diesmal mehr? Fliegen und fahren. Das mit dem Auto war dann doch. Ich fahre zwar gern Auto, aber es ist schon anstrengend, kostenintensiv ist auch die Hin- und Retourfahrt von Gomera und auch lang, nicht? Eine Richtung 10 Tage mindestens mit dem Schiff dazu. Das machen wir jetzt doch mit Flug. Ja.
Gut, dann gibt es ein Thema, das hatte ich schon angekündigt, und zwar Verschwörungstheorien, wo ich gerne mit dir mal drüber sprechen wollte. Also was man ja eigentlich darunter versteht, ist, dass Menschen ein bestimmtes Weltbild haben, wo bestimmte Ereignisse so gedeutet werden, dass dahinter Mächte stehen, also Menschen, die bestimmte Absichten haben. Ne? Also jetzt im Endeffekt vielleicht sogar eine Weltregierung, also dann gibt es eben Ereignisse, wie zum Beispiel die Ermordung Kennedys, wo man im Nachhinein eben Theorien hat, wie zum Beispiel, dass da nicht nur ein Schütze war, sondern dass da viel mehr dahinter steckte, bestimmte Mächte und so. Ja, also wenn ich mir das angucke, dann hat ja jeder irgendwie ein Weltbild. Ich weiß nicht, ob das wirklich nötig ist, aber ich für mich habe ein Weltbild. Man sieht die Welt, man hat Eindrücke, man verarbeitet Informationen und man deutet Sachen. Und ich weiß nicht, ob das wirklich nötig ist zum Leben, ob man das wirklich braucht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn man einfach immer nur im Moment ist, braucht man dann ein Weltbild? Braucht man irgendwie, dass man Sachen einordnet und irgendwie ein Abbild von dem Leben praktisch in Worten, in Deutung, in Gedanken im Kopf hat? Ist das eigentlich nötig überhaupt?
Nötig, wirklich nötig nicht. Gewisse Sachen ja, aber die sind dann eher sehr klein, unpolitisch. Im eigenen Wahrnehmungsbereich. Ne? Da gehört dann, das fängt ja ganz im Kleinen an, da gehört dann so ein Weltbild sozusagen dazu, dass man weiß, wenn da irgendwo eine Armatur ist, wo Wasser rauskommt, dass man den und den Knopf dreht und dann kommt das Wasser. Also so praktische Dinge, oder den Herd bedienen kann und den Kühlschrank und weiß, wo man Brot oder Butter kaufen kann und so. Diese Dinge. Ein gesamtes Weltbild. Die Weltbilder sind ja austauschbar. Wir sehen ja, dass ja viele Menschen existieren auf dem Planeten mit verschiedensten Weltbildern. Und das passt trotzdem. Und sie sind trotzdem alle letztlich am gleichen Planeten. Ja, so vom physischen her. Nicht? Und teilen sich diesen Raum trotz verschiedener Weltbilder, die sich teilweise komplett widersprechen können. Ist auch sehr kulturabhängig. Im Prinzip, ein Weltbild ist ja auch dann sowas wie eine Art geistige Matrix, auf die sich mehrere Menschen dann einigen, die dann in einem bestimmten Kulturkreis sind. Da erzeugt dann dieser Kulturkreis, dadurch, dass eine gewisse Masse von Menschen ein bestimmtes Weltbild miteinander teilen, wird daraus Realität. Ja, zwar keine physische Realität in dem Sinn, aber eine Art geteilte psychische Realität, ja, auf die man sich eben weltbildmäßig einigt und kann dann Religion, Glaube und all das mitspielen. Ne? Und so sehe ich da nicht unbedingt, vielleicht solange man Gott nicht geschaut hat, sagen wir es so, braucht man das vielleicht schon als etwas zum Anhalten, ne? So quasi wie ein Strohhalm. Aber gerade das ist ja auch einer der Teile, den man loslässt, dieses Weltbild. Um dann wirklich das eine, das eigentlich eine, das wir alle sind, ja, oder ich kann es ja Göttin nennen, Universum oder sonst was, oder das Selbst, ja, oder das Nichts, um das dann zu schauen, braucht man kein Weltbild und muss sogar das Weltbild vorher aufgeben oder zumindest einmal eine Zeit lang ad acta legen. Ja. Alles, was man glaubt und auch glaubt zu wissen, ja, und es sind ja scheinbar zwei unterschiedliche Sachen. Und gerade auch bei Verschwörungstheorien, da teilt sich ja dann das Weltbild auf die zwei Seiten, was man glaubt. Ja, das sind oft nur Glaubenssachen, gerade bei Verschwörungen. Man spürt, irgendwas stimmt nicht so ganz, ne? So wie es präsentiert wird von den Medien oder in Geschichtsbüchern. Irgendwo ist irgendwo was falsch, ist irgendwo was gelogen worden, wird bewusst gelogen, aus irgendwelchen Gründen, die man kennt, glaubt zu kennen oder nicht kennt. Und dann baut man sich, bei der Verschwörungstheorie ist sehr viel dabei, wo der Verstand aus einzelnen Informationen dann etwas Gesamtes baut und viele Lücken mit Fantasie füllt. Ja? Das heißt, Teile davon sind dann wahr, aber das Erklärungsmodell ist oft, sagen wir, verbesserungswürdig. Man weiß es nicht. Ja? Das Erklärungsmodell ist letztlich oft regelrecht erfunden, ne? Auf der Suche nach dem, wie diese Puzzlesteine zusammenpassen können, die einzelnen Informationen, die man hat. Das ist dann die Glaubenssache. Und die andere Sache ist das, was man weiß. Aber auch das, was man weiß, ist letztlich Illusion, man glaubt nur zu wissen. Und vor dem Erwachen, wenn ich das jetzt da zusammenbringe, Verschwörungstheorien und die Erfahrung, dann ist schon so, dass im Erwachen mit dabei ist. Ich würde gar nicht sagen, man muss vorher das Weltbild und den Glauben und das Wissen aufgeben, aber es geschieht. Ja? Da ist dann kein Wissen mehr da. Alles, was man geglaubt hat zu wissen, wo man wirklich geglaubt hat, das ist Wissen, das ist schriftlich, das ist fix, das ist Realität, all das geht einmal komplett verlustig. Und daraus entsteht dann gerade am Anfang ein ganz starker Zustand des Nichtwissens, wo man sich ganz bewusst ist, dass man nichts weiß. So wie Sokrates das mal gesagt hat, ne? Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und mit diesem Nichtwissen kann man dann neu starten und das Universum neu kennenlernen. Und das geht weit über jede Verschwörungstheorie hinaus, weil die ganzen Verschwörungstheorien beschäftigen sich ja nur mit Dingen, die da in der Realität geschehen. So ganz reale Dinge, irgendwo wie der Präsident ermordet. Man weiß, so ganz hat die Geschichte, wie sie erzählt wird, ziemlich sicher nicht gestimmt.
Aber woher weiß man das? Also es ist doch dann praktisch auch ein inneres Gefühl. Also man hat so das Gefühl, das kann einfach, da muss noch was anderes dahinter stecken.
Daraus entsteht
es. Aber so einem Gefühl kann man und sollte man trauen, oder?
Schon
nicht?
Eher, ja, meistens schon. Man wird nicht nie immer recht haben, ja, und man wird nie immer irren. Ne? Es gibt dann vielleicht Dinge, wo das Gefühl irgendeiner Konditionierung war oder Einbildung, sonst was, aber sehr oft ist so ein Gefühl richtig und das entsteht oft aus dem Unterbewussten heraus, weil zumindest der unterbewusste Teil des Verstands einfach schon auch erkennen kann, dass es zum Beispiel irgendwo ein Widerspruch ist, der nicht zusammenpasst. Und das erzeugt dann schon, so kann die Geschichte nicht stimmen, so kann sie nicht gewesen sein. Und das muss oft gar nicht bösartig sein, sondern oft ist ja so, dass es wirklich ungeklärt ist. Kennedy-Mord, da kann man einfach nicht sagen, das ist geklärt. Das ist als geklärt vielleicht präsentiert worden, damit man, ja, irgendwer das vielleicht abschließen wollte oder sonst was. Aber das sind so viele offensichtlich offene Punkte, dass man auch offiziell sagen muss, ne, so ehrlich muss man sagen, man weiß es nicht. Ne. So wie es, der Oswald allein wird es nicht gewesen sein, das ist fast sicher, das passt einfach alles nicht zusammen. Also kann man sagen, der ist aber ermordet worden, also kann man ihn auch nicht mehr fragen. Man weiß es nicht. Ne? Und solange nicht wirklich jemand existiert, der es wüsste, und das auch noch vielleicht, weil das ja schon so lange her aufgezeichnet hat und es diese Aufzeichnungen wo gibt und sie irgendwann auftauchen, 100 Jahre später, wenn solange das nicht geschieht, muss man damit in Frieden kommen, dass man es vielleicht nie wissen wird. Und vor allem, wenn es einen selbst persönlich nicht betrifft, ja, dann kann man damit auch leicht in Frieden kommen, dass man sagt, okay, da ist was nicht ganz so, wie es scheint, aber das ist halt, das ist so der Punkt, auf den ich vorher kommen wollte. Die wirklich große Verschwörung ist ja schon die vom Selbst sich selbst gegenüber. Das fängt ja schon bei Gott an, dass sich Gott vor uns verschleiert, solange er so tut, solange wir so tun, als wären wir nicht das. Ja? In dem Augenblick, das ist ja schon eine Verschwörung von Gott sich selbst gegenüber, indem er sich da sozusagen nicht offen zeigt. Ne? Obwohl es nicht absichtlich ist, das ist ja nur eine Unwissenheit. Ne? Aber da fängt eigentlich die Verschwörung schon an. Und das ist die wirkliche Verschwörung. Das heißt, hinter all denen, die vielleicht irgendwo korrupt sind, Politiker, egal was das ist, dahinter ist trotzdem immer dann noch die letzte Wahrheit als göttliches Bewusstsein, die sich selbst nicht kennt. Das heißt, die selbst haben noch einmal hinter dem, der Verschwörung dann bei einer Verschwörung beteiligt ist, ist dahinter immer auch nochmal Bewusstsein, was da zuschaut. Und in dem Bewusstsein sind wir alle eins und da ist Wahrheit immer da und wird unterbewusst auch übertragen. Ja? Und auch das spüren wir dann. Ja? Wenn es welche gibt, die wissen, dass es anders ist, dann spüren wir das. Weil wir auch diejenigen sind. Also wir sind auch die, die lügen. Ja? Und über den Weg empfängt man das dann auch.
Ich meine, das Problem entsteht ja eigentlich dann, oder Leiden entsteht dann, wenn ein Weltbild da ist und gleichzeitig dann schon das verbunden ist mit dem Gefühl, dieser Teil sollte eigentlich nicht so sein. Der sollte eigentlich anders sein oder der könnte anders sein oder es wäre doch viel besser, wenn der anders wäre. Da kann Leiden draus entstehen, ne? Aber andererseits kann da auch Impuls daraus entstehen, was zum Positiven oder zum anderen Besseren zu machen. Ne?
Im zweiten Fall, das ist der konstruktive Umgang mit dem Gefühl, ne? Dass man dann wenn man die Möglichkeit hat, da wirklich was besser draus machen kann, nachforschen kann, steht ja theoretisch jedem offen. Dann wird das vielleicht bei dem einen oder anderen zum Lebensinhalt und das ist dann freudvoll. Dran leiden ist wirklich, das ist dann die destruktive Seite. Da hat man nichts davon, da leidet man dann nur dran und oft hat das mit einem persönlich gar nichts zu tun. Es ist so, man kann nicht davon ausgehen, immer die ganzen, überall alle Wahrheiten zu kennen. Da sind auch viel zu viele Kräfte gleichzeitig am Werk. Das ist nicht immer nur die eine, so wie bei dieser neuen Weltordnung. Ne? Es gibt viele neue Weltordnungen. Und theoretisch, alles was Ego geleitet ist, von der Idee her, muss man am Ende wirklich aufsplitten auf die einzelnen Personen. Und wenn da, selbst wenn da 100 Personen, was ja wenig ist, ja, für eine Verschwörung. Aber wenn wir hätten sich jetzt 100 verschworen, habe ich 100 Einzelpersonen, die insgeheim mit sich selbst trotzdem nur immer Eigeninteressen haben. Das heißt, auch da 100 Einzelverschwörungen, ne, gegen den Rest der Menschheit. Also, das wird man, das gehört dazu, das gehört zu dem System Ego dazu, sozusagen.
Jetzt mal ein Beispiel. Zum Beispiel, für mich stimmt eigentlich der Satz, so wie du eben gesagt hast, nicht als hundertprozentiges Wissen, aber so tendenziell würde ich dazu neigen zu sagen, von den technischen Möglichkeiten her könnten alle Menschen leben ohne Hunger, ohne irgendwelche Not, das wäre möglich, aber das ist nicht so, weil die Menschen größtenteils aus dem Ego leben und egoistisch und gierig sind und ihnen egal ist, wie es anderen geht. Mhm. Und bei mir ist dann auch immer noch so, es wäre aber schön, wenn es dahin ginge, dass alle Menschen und alle Lebewesen irgendwie glücklich leben könnten.
Mhm. Wäre schön. Und ein Teil geht auch in die Richtung, da bin ich schon überzeugt davon, aber es kommt halt in Wellen. Ne? Aber dazu ist ja wirklich nötig, dass wenn das jemals in Vollendung geschehen soll, dann müsste auch diese Erfahrung, dass wir alle eins sind, eine unmittelbare Erfahrung sein, die dann auch wirklich viele Menschen miteinander teilen und die auch die mächtigen Menschen sozusagen miteinander teilen. Ne? Und das würde man nicht trauen, irgendeine Prophezeiung zu machen, wann das jemals sein wird. Und ob das jemals sein wird. Dass es jemals sein wird, glaube ich schon eher, dass es in die Richtung gehen muss, sonst ist, da bin ich nach wie vor davon überzeugt, und sonst ist mit der Menschheit halt irgendwann ein Ablaufdatum, weil sie sich gegenseitig dann zerfleischt, sozusagen. Darum muss es eigentlich so sein, irgendwann, dass es so geschieht. Aber wann das sein wird, ist halt schwierig, weil es wirklich letztlich wirklich das braucht zu erkennen, dass wir alle eins sind. Ja, dass wirklich der andere nicht nur der Bruder ist, die Schwester ist, sondern dass das ich bin. Ja, all die anderen. Und dann aus dem Bewusstsein heraus lässt sich eine ganz andere Politik machen, ein ganz anderes Sozialsystem, ein ganz anderes Gesellschaftssystem, ein ganz anderes Miteinander. Wenn das nicht ein Miteinander ist, sondern wirklich mit ein. Ja, das ein mehr da drinnen ist als das andere. Ne? Weil das andere ist ja nur die Form. Ne? Aber das ein ist dann wirklich der Teil, der wir alle sind. Und aus dieser Wahrheit heraus leben. Weil jetzt leben wir so, als wäre genau das nicht wahr. Als wären wir alle abgetrennte Wesen, die da in einem Konkurrenzkampf sind oder sonst was. Ne? Und das ist eigentlich die wirkliche Revolution, die geschehen könnte oder müsste. Ja? Diese spirituelle Revolution. Alles andere ist eine andere Form von Krieg. Aber sonst nichts.
Aber für den Einzelnen ist es möglich, trotzdem anders zu leben. Also du lebst ja, nehme ich an, aus einem anderen Bewusstsein heraus. Nämlich aus dem Bewusstsein heraus, dass alle eins sind, dass es nur unterschiedliche Formen sind. Und das ist möglich, obwohl die meisten Menschen ein anderes Bewusstsein haben.
Ja, die Hoffnung ist, dass das immer mehr nur diejenigen, die so, das ist schon recht typisch, man kann es jetzt auch dann treffen und was weiß ich, man kann sogar darin streiten, sogar das würde gehen, aber trotzdem halten sich solche Menschen dann eher im Hintergrund. Die haben keine politischen Interessen, die haben keine großen wirtschaftlichen Interessen. Das ist halt ein bisschen die Problematik dabei, aber andererseits auch der Segen, dass da wirklich Weil das wirkt ja, das wirkt dann energetisch, das wirkt auf der Bewusstseinsebene, dass das, dieses Feld langsam sich verbreitet, ne? Und mehr Menschen dann davon auch unbewusst angesteckt werden. Also ist das dann schon ein Weg, der dann funktioniert. Aber da darf man nicht erwarten, dass das dann von heute auf morgen geht. Aber für denjenigen, für individuell funktioniert das. Ne? Individuell, wenn das geschieht, wenn man da in Frieden kommt, dann ist dieser Friede da, für jeden erreichbar. Auch der Friede mit all diesen Verschwörungen, egal was die machen, ja, damit in Frieden zu sein, weil man auch weiß, dass auch das Gott ist. Ja. Da ist dieses Urvertrauen, also bei mir persönlich sozusagen, ist auch dieses Urvertrauen da, dass egal was da geschieht, ist es trotzdem Gott, göttlich, das Universum, und kann nicht anders geschehen, als wie es geschieht. Dann gehört es zum Weg dazu. Ja. Auch die ganzen Verschwörungen, Intrigen und so korrupten Politiker, egal was, es gehört alles zum System dazu. Und dahinter ist immer Gott, als letzte Verschwörung, als letzte Instanz.
Ja, die letzte Verschwörung, die immer dahinter ist, ist die Verschwörung, ich bin eine Person, ne? Ich bin ich.
Genau.
Das ist die Grundverschwörung. Ne?
Richtig, aber dahinter sitzt doch noch eben der Teil des Bewusstseins, der weiß, wer und was er ist. Ja? Und der hat jederzeit die Macht zu verhindern, dass auf den roten Knopf gedrückt wird, egal wie er sie es das macht. Ja? Weil da sind wir eins. Ja? Es kann niemals, auch wenn noch so viel Ego dabei ist, ja? Scheinbares Ego, weil auch dieses Ego ist ja nur Gott halt in Person, der vergessen hat oder so tut, als hätte er vergessen. Aber es ist immer präsent dabei. Ja? Das Ego kann verschwinden, das kann kommen und gehen, aber der göttliche Teil des Bewusstseins, der kann sich verstecken, verschleiern und sonst was, aber er ist immer präsent, er ist immer mit dabei. Ja? Und der kann dann, der ist sozusagen die letzte Macht und die letzte Instanz. Und wenn da jemand auf einen roten Knopf drücken würde, dann würde in dem Augenblick etwas geschehen, wenn es nicht, außer Gott beschließt, dass auf einen roten Knopf gedrückt wird. Und wenn das dann ist, dann soll es so sein. Dann ist auch das das Allerbeste, was geschehen soll. Auch wenn es noch so schlimm dann scheint im ersten Moment. Dann muss man es halt aus einer größeren Perspektive sehen. Entweder räumlich oder zeitlich oder wie auch immer. Ne? Aber meistens ist es eher so, dass wirklich direkt erkennbar ist, dass das zum Wohl für alle ist. Und dann wird im letzten Moment was geschehen, was das verhindert. Dann wird der Präsident, wenn er den Befehl gibt, er wahnsinnig geworden ist, dass er jetzt einen Atomkrieg beginnt, wenn Gott meint, es soll nicht sein, dann wird der Präsident 5 Sekunden bevor er den Befehl gibt, einen Herzinfarkt haben und das war's. Dann wird der von innen heraus getötet oder sonst was. Es gibt keine Möglichkeit, dass ein Ego was gegen den göttlichen Willen tun kann. Außer im Kleinen. Ne? Aber
wieso im Kleinen?
Ja, letztlich nicht einmal im Kleinen. Okay. Ne? Aber im Kleinen haben wir so eher diese Illusion, ne? dass wir der Tour sind, dass wir der sind, der tun. Ne? Aber sobald es mit einem anderen Wesen zu tun hat, bin ich ja auch du, ne? Aber wenn der Körper, wenn ich unter Hochkommen, wenn der Körper jetzt da irgendwas machen würde gegen einen anderen Körper, ist er das der gleiche. Das ist Gott. Und dann wird es eigentlich, dann schnappt sich das Gott mit sich selbst aus, was geschehen soll sozusagen. Ne? Und das geschieht dann.
Ja, ich finde den Aspekt sehr gut zu betonen, weil das hilft einfach zu akzeptieren. Ne? Selbst wenn da jetzt man sieht, diese Handlung sieht augenscheinlich aus, dass sie sehr aus dem Ego raus passiert. Das ist im Grunde dann eben auch eben nur Gott oder das Leben, dass das so spielt.
Ja. Manchmal ist es auch brutal, das sieht man ja auch bei Tieren, wenn ein Tier das andere tötet, um es zu essen und so funktioniert Leben, da kann man sagen, menschlich gesehen, langsam kommen wir in ein Stadium, wo wir sagen, damit sind wir weniger und weniger und weniger okay. Und vielleicht passiert da auch einmal eine Transformation. Aber prinzipiell ist die Tendenz so eingebaut, auch bei den Pflanzen schon. Die eine will ans Licht. Jetzt könnte man sagen, das ist eigentlich Ego, das ist jetzt, warum soll ich zum Licht und nicht der Nachbar? Aber das ist eben der Kampf in der Natur, wer schafft es als erstes da hochzukommen und über alle anderen Pflanzen rauszuwachsen, um ins Licht zu kommen und ein bisschen Sonnenstrahlen zu bekommen, weil wenn nicht, dann stirbt die Pflanze. Also das ist auch eingebaut, dieser Mechanismus. Aber letztlich ist es immer gut. Es geschieht ja auch nichts. Ne? Das ist einfach ein Leben, das wuchert und gedeiht. Und letztlich ist, da dieses Urvertrauen dann da ist, ist letztlich immer gut. Ne? In Wirklichkeit ist Gott zwar neutral, aber trotzdem hat es dieses, dieser Geschmack des Guten ist immer mit dabei. Auch wenn es noch auf den ersten Blick schrecklich scheinen mag.
Ist dieser Geschmack des Guten, dieses grundsätzliche Gut sein, gut fühlen bei dir immer da im täglichen Leben, egal was passiert?
Eigentlich schon. Ich müsste wirklich scharf nachdenken und vielleicht fallen mir Momente ein, wo dann der Geschmack nicht wahrgenommen wurde. Da ist er ja immer, dass er dann nicht wahrgenommen wurde, das könnte sein, aber da müsste ich schon scharf nachdenken. Im Prinzip immer. Das ist auch so ein Punkt, der dann passiert langsam, ne? Dass wirklich alles okay ist. Wirklich dann alles okay ist.
Nochmal zum Begriff Verschwörungstheorie. Der ist ja ein Begriff, der eigentlich sehr ein bisschen negativ besetzt ist, ne? Weil das heißt ja, die Menschen sehen nicht, wie es real ist, sondern sie sehen da was dahinter. Kann andererseits dadurch, also mit diesem Begriff, Sachen auch verschleiert werden. Also zum Beispiel Machtstrukturen sind da, Leute haben das Bedürfnis, die aufzuzeigen, der Allgemeinheit zu zeigen, klar zu machen. Und dann heißt es einfach, ach, das ist doch nur eine Verschwörungstheorie. Also es kann auch wieder benutzt werden, um zu unterdrücken.
Das ist als Werkzeug, ist klar auch, ne? Dass dann diskreditiert wird und irgendwelche, vielleicht sogar ganz witzige Beispiele dann plötzlich da sind, wo offensichtlich ist, ne, dass das irgendeine Fake-Meldung ist, dass die sogar bewusst erzeugt wird, um das Ganze dann lächerlich zu machen. Da, diese Instrumente gibt alles, was sich der Mensch ausdenken kann, auch an Bösen und Schlechten, ist möglich und ist umsetzbar, klar. Da hilft wirklich nur dieses Bewusstsein, dass dahinter, dass das halt eine Show ist am Theater. Manches davon ist mehr wahr, manches davon ist weniger wahr, aber letztlich das, was drum ist, diese Hinwendung zu dem, was wirklich ist, als Bewusstsein, ja, das große Ganze, und man, so wichtig und so gut, weil man dann wirklich das, was innerhalb dessen gespielt wird, immer mit einem Schmunzeln auch sehen kann. Ne? Weil es letztlich egal ist. Ja. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Menschen mit sowas hinter das Licht geführt werden können. Das
zum Beispiel, ich habe auch die Tendenz, das Leben, unser Zusammenleben so zu sehen, dass wir eigentlich nicht in der Demokratie leben, sondern dass da eine Herrschaft ist, und zwar von denen, die das Geld haben. Also zum Beispiel denen die größten Banken gehören, und dass die politische Klasse ja auch sehr darauf bedacht ist, jedenfalls der größte Teil, diese Interessen der Bankmenschen oder der, die dahinter stehen, zu erfüllen. Also,
ja, wobei, ich sehe es so, dass die Politiker, die sind ja wirklich komplett austauschbar. Nicht? Und die können ja nur 4 Jahre im Vorhinaus groß was machen oder höchstens 8. Dann wechseln dann wieder immer die Seiten, und die wirkliche Macht, die da dahinter steht, die denkt das sicher längerfristig. Ja, diese Zwischenmacht zwischen den Politikern und auf der einen Seite die Marionetten, die vor ihnen stehen, und dahinter stehen dann andere, die dann die Interessen verfolgen, die längerfristig geplant sind. Und dann kommt es wirklich ganz darauf an, welche Gruppe da dahinter steht. Ich bin überzeugt, dass mehrere Gruppen da gegeneinander arbeiten oder Eigeninteresse haben, und wer sie da durchsetzt. Und manche, und dann kommt es darauf an, welche Persönlichkeiten da involviert sind, und da werden manche dabei sein, die meinen es vielleicht gut sogar für die Menschheit, und es werden andere dabei sein, die wirklich nur in die eigene Tasche arbeiten und nur korrupt sind. Also das, und das kann man ihnen nicht sehen. Ne? Es ist klar, dass da dahinter, es ist einfach klug, es wäre dumm, es nicht zu machen. Ja? Es wäre absolut dumm, wenn nur 4 Jahre, Politik nur für 4 Jahre geschehen würde. Auf der einen Seite. Und darum ist so das Problem, dass man weiß, es ist nicht so, wie es scheint, es ist dahinter, sind noch andere Mächte am Werken, und man weiß aber nicht, was die tun, ob die quasi gut gesinnt sind oder böse. Das weiß man nicht. Und das ist das Problem dabei. Das ist auch, was so ein Unwohlgefühl macht, weil das Offensichtliche dann ne, nicht so stimmt. Dann kommen dazu vielleicht noch mystische Erfahrungen, darum sind das so Verschwörungstheorien auch in Esoterikkreisen und spirituellen Kreisen verbreitet, weil es sich oft vermischt mit irgendeinem Einblick hinter dem göttlichen Vorhang. Jetzt sieht man, da stimmt ja was nicht. Ja, das ist nämlich wirklich sehr inhärent da, dieses, und ist jederzeit verfügbar zu erkennen, dass diese Welt nicht so ist, wie sie scheint. Ne? Im Prinzip, da haben wir den Matrix-Gedanken oder eben Maya, dass eben diese Welt Illusion ist. Und diese zwei unterschiedlichen Ebenen vermischen sich dann oft in Verschwörungstheorien. Ne? Einerseits eindeutig zu sehen, das, was uns da die Politiker verkaufen und die Bankmenschen, ist, es geht teilweise sogar in Richtung Betrug, ja, und Bösartigkeit oft, ne? Um zu sehen, da stimmt was nicht. Andererseits so mystische Zusammenhänge zu sehen, bewusst oder unbewusst, und die zwei Ebenen dann zu vermischen. Ne? Und dann zu sagen, was weiß ich, das sind die ärgsten Geheimorden dahinter. Und dann entstehen die Fantasien. Das geht so weit, dass dann irgendwelche Außerirdische dahinter sein sollen oder irgendwelche jenseitigen Mächte. Also da gibt es ja die wildesten Theorien, wo sie das dann mit Spirituellen vermischen. Und das entsteht dadurch, dass viele dann auch einfach nur erkennen, dass diese Welt an sich schon nicht so ist, nicht so real ist, wie sie scheint. Das heißt, wir haben jetzt zwei Probleme. Die Bühne, wo die Politiker falsches Spiel spielen, und dann auch noch die göttliche Bühne, wo uns Maya sozusagen diese Welt als echt verkaufen möchte. Und beides ist fake. Und in Frieden kommt man, indem man sich dem hinwendet, was hinter den beiden ist. Und das ist das, was immer da ist, was das Selbst ist, was jenseits der Worte ist und jenseits von dem, was da als Theaterspiel aufgeführt wird, egal ob von den Politikern oder von Maya. Und das ist immer da, das ist jederzeit verfügbar. Und das ist das Ewige, alles andere ist temporär, ob da irgendein komisches Spiel ist oder nicht. Jetzt vom Spirituellen betrachtet, vom Praktischen betrachtet, gebe ich dir recht, ist nicht, da kann man dann auch dagegen kämpfen, gegen solche Dinge und versuchen, das aufzudecken. Und ich hoffe auch, dass die Menschheit da, das ist dieses Aufwachen, von dem viele sprechen, was nicht mit dem spirituellen Erwachen eigentlich gar nicht zusammenhängt, sondern Aufwachen ist gegen politisches Aufwachen, gegen diese Systeme, die da so verkrustet, gegen uns als Menschen eigentlich arbeiten.
Du sagst, sich dem hinwenden, dem Göttlichen, dem Bewusstsein, was immer da ist. Also für mich ist es hilfreich, wenn das irgendwie ganz praktisch beschrieben wird. Also hinwenden, okay, da, ja, man kann sagen, klar, würde ich mich gerne hinwenden, aber wie mache ich das praktisch? Also da gibt es Leute, die sagen, frag dich, wer du bist, oder setze ich jeden Tag eine Stunde hin und meditiere. Das ist dann was Handfestes, ne? Aber wie würdest du das Hinwenden zum Göttlichen weiter beschreiben?
Naja, da bin ich wieder von der Sorte, die keine bestimmte Methode empfehlen, aus dem Grund, weil ich sehe eben die Vielfalt. Um eine bestimmte Methode zu empfehlen, muss man wirklich die Methode so verkaufen, als wäre es der einzige Weg zu Gott, als wäre es der einzige Weg nach Rom, ja, mit Dogmen, und, weil das einen Glauben aufbaut, die Leute dran glauben und dabei bleiben können. Und ich sehe es aber eher so, dass in wirklich jeder Weg gleichwertig ist und die Leute für sich den Weg finden müssen, der Weg dorthin ist, diese Hinwendung. Das kann bei dem einen sein, irgendwelche Körperübungen, irgendeine Meditation, irgendeine Hinwendung zur Stille, und bei dem anderen eine Hinwendung zur Kunst, zum Tanz. Von mir aus können auch sexuelle Sachen dabei sein, wie Tantra oder so, weil das auch mein Weg war, den ich aber gar nicht mehr so stark da betonen würde. Oder es ist die Frage, wer bin ich, ja, oder zu Satsang gehen. Was einen anzieht, dort wo, einfach einmal schauen, was gibt es für spirituelle Botschafter. Das sind wie Botschafter aus vielen Ländern. Und dann schauen, welche Botschaft spricht mich an. Wo kann ich sagen, ja, das glaube ich und den Weg möchte ich gehen. Das ist die einzige Empfehlung, die ich geben kann, das für sich zu finden.
Und das wechselt ja auch. Also das sehe ich bei mir auch. Genau, ne? Also mal ist das eine anziehend und dann funktioniert das eine Zeit lang und passiert eine Zeit lang und dann kommt wieder was anderes oder mal gar nichts oder wie auch immer. Ja.
Genau, ne?
Was kannst du zu dem Phänomen sagen, dass Menschen praktisch gegen ihre eigenen Interessen handeln. Also als Beispiel, in Deutschland stehen jetzt Wahlen an dieses Jahr, Bundestagswahlen, ich glaube im September, auf jeden Fall im Spätsommer. Und für mich ist es zum Beispiel so, dass es gibt Politiker, die die Wahrheit sagen, die versuchen aufzudecken, wie zum Beispiel die Linke, wie zum Beispiel Sarah Wagenknecht, die so und die auch für die, ich sag jetzt mal, kleinen Leute, also für die Leute, die nicht so viel Geld haben, deren Interesse vertreten, wieso wählen die nicht? Also wieso wählen Leute Menschen, die überhaupt nicht ihre Interessen vertreten, sondern überhaupt sogar dagegen sind, nur durch Tricks, indem sie kurz vor den Wahlen irgendwas versprechen oder irgendeine Steuer kappen oder irgendwas sich positiv darstellen oder so. Wieso handeln die Menschen gegen ihre eigenen Interessen?
Das ist eine gute Frage. Sie wissen es nicht besser, ne? Das ist so der alte Spruch, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da ist das, sie wissen es nicht besser. Sie beschäftigen sich nicht damit. Ja, viele Menschen sind da in ihrem eigenen Hamsterrad, egal wie das ausschaut, also arbeiten gehen. Das hat ja auch System, ne? Den Menschen so niederzudrücken, dass er gar nicht erst die Möglichkeiten hat, sich da umzuschauen, sich zu öffnen. Das ist halt das Hamsterrad, in dem alle da drinnen stecken, die dann arbeiten gehen, am Abend von irgendwelchen Massenmedien sich da was erzählen lassen, was scheinbar wichtig ist und wo nur irgendwelche Auflagen zählen. Das war jetzt so ein schönes Beispiel, nicht so schön, aber das Beispiel mit dem Marathon in Boston, ja, ich habe es nicht genau verfolgt, aber ich glaube, es sind so 2-3 Menschen gestorben und recht viele verletzt und in der gleichen Zeit sterben irgendwo anders, stürzt ein Haus ein, 500 Tote, aber es ist halt in Bangladesch, also bringen wir mal eine kleine Meldung irgendwo. Aber wochenlang wird von Boston berichtet, als wäre das bei uns. Ne? Und das ist das. Die Medien beeinflussen da den Menschen und bringen das dann auch nicht richtig rüber. Und jemand, der sich nicht selbst erkundigt, ja, wenn du sagst, ne, du schaust dir das an, du schaust dir das Programm an, was will der Politiker, hey, das wäre genau das, was für mich zum Wohl wäre. Wer andere macht das nicht, die machen das nicht. Und die reagieren dann nur auf irgendeine Polemik, auf irgendwas, was ein Politiker als Wahlzucker dann wieder. Das ist eigentlich ist ja totaler Schwachsinn. Jetzt haben wir die Demokratie da schon 70 Jahre und die Leute haben noch immer nicht kapiert, dass alles, was vor den Wahlen erzählt wird, Schönfärberei ist. Ne? Und wählen das. Das ist wirklich unglaublich. Da verliert man dann manchmal den Glauben an die Intelligenz der Menschen, ne? Die dann scheinbar nicht da ist oder so leicht, der Mensch so leicht getäuscht werden kann. Das ist halt wirklich traurig und das bedarf halt einer Entwicklung. Da kann man, normalerweise müsste es schon längst sein, dass die Menschen auf die Straßen sind. Aber da kann man echt nur hoffen, dass in 200-300 Jahren wenigstens dann so weit sind. Ich weiß es nicht. Aber es ist schrecklich mit anzuschauen, das stimmt schon. Weil es wären ja Alternativen da und wenn man genauer schaut, ne, wo Menschen oder auch Politiker mehr für den Menschen machen würden. Aber da ist der Mensch sehr unflexibel.
Wie ist es mit dem Internet? Also ich weiß nicht, ob du das verfolgst. Also das Internet ist ja, kann natürlich in jeder Weise genutzt werden, aber im Grunde ist es ein Segen. Also ich sehe es so, weil es eben die Möglichkeit gibt, mit vielen Menschen sich zu verbinden, das, was man nach außen bringen will, nach außen zu bringen und so weiter. Aber das ganze Internet beruht doch darauf, dass es neutral ist. Das heißt, die Daten fließen im Internet immer nur nach dem Prinzip, wie ist es am besten, dass die einzelnen Daten da durchfließen, ohne dass jetzt irgendwelche Daten bevorzugt oder benachteiligt werden. Also das ist das noch. Prinzip noch. Aber jetzt gehen jetzt die Tendenzen dahin, dass die Firmen, die wie zum Beispiel die Telekom in Deutschland, die also eigentlich nur das Netz bereitstellen sollen, dass die anfangen, auch Inhalte bereitzustellen und diese Inhalte dann priorisieren. Also zum Beispiel die Telekom will jetzt eine Begrenzung des Datenvolumens bei allen Anschlüssen einführen im Laufe der nächsten Jahre. Aber die Sachen, die sie selber anbieten, zum Beispiel diese Entertainment-Programme, die werden davon ausgenommen. Ne? Das heißt also, was sie anbieten, hat Vorrang im Internet, die Daten werden nicht angerechnet aufs Volumen. Mhm. Also dieses Prinzip der Neutralität wird angegriffen. Und eigentlich müsste man auf die Barrikaden gehen, ne? Also das tun auch einige, ne? Mhm. Aber wie siehst du die Gefahr, dass das Internet als so ein freies Medium, wie es ist, verloren geht?
Und könnte passieren, es kommt darauf an, wie die Konkurrenz reagiert. Wenn da politischer Wille dahinter ist, wird es gefährlich, weil das bedeutet dann, dass Lobbying und so gemacht wird, dass in die Richtung geht. Wenn es nur Dummheit ist, der Manager, die wirklich nur kurzfristig wirtschaftlich gucken und die Chance besteht. Also ich bin wirklich, weil wir das Thema gehabt haben, Verschwörungstheorien, ich bin wirklich der Überzeugung, dass viele dieser Dinge auf Dummheit basieren. Ja, also dass mehr als auf Dummheit basiert, weil wenn diese gewisse Dinge intelligent sein sollen, ja, dann muss das Motiv dahinter extrem böse sein. Und so sehe ich den Menschen nicht. Ich sehe den Menschen lieber als dumm, als extrem böse. Und es gibt immer nur die zwei Möglichkeiten bei solchen Entscheidungen. Und da ist eben zu hoffen, dass da nur irgendwelche Wirtschaftskräfte beim Internet, bei der Telekom meinen, ja, da wird so viel Traffic, geht verloren und das müssen wir jetzt begrenzen. Und die eigenen Dinger dann nicht, damit bindet man die Leute an uns und so. Solche Ideen. Und dann kommt es darauf an, wie die Konkurrenz darauf reagiert. Wenn die Konkurrenz so frei ist und auch so intelligent ist, dass dann eben die Menschen aufnehmen, dann wird es einfach ein Schuss ins Knie sein von der Telekom. Das wird zu hoffen. Und im anderen Fall wird es dann so weit kommen, dass dann so Vergnügungssüchtige, nicht Medien, jeder bietet dann Medien an, die dann auf einem Niveau sind, halt für die Masse geeignet, möglichst breit und wenig anspruchsvoll. Und das ist dann traurig. Dann geht es da in Richtung, wie bei den privaten Fernsehsender, könnte man fast sagen. Ne? Das könnte im Internet blühen. Das wäre sehr ziemlich. Aber es wird sicher, darauf hoffe ich, Parallelstrukturen geben, die dann, also zum Beispiel Texte oder sowas, das kann man ja, die haben ja dann diese Datenmengen. Ne? Schwieriger wird es, wenn ich jetzt zum Beispiel allein überlege, Online-TV, ne? Satzung-TV und so, ne? Da hat man ja auch recht viel, eine große Datenmenge, ne? Und das kommt dann von extern, da ist man nie mit beim Provider, da wird nie irgendeine Telekom jetzt plötzlich Online-Satzung-TV unterstützen oder sowas, ne? Das kann dann wirklich bedeuten, dass das ja Einschnitt auch ist, so in diese spezielle Bewegung, ne? Und dann auch für andere, die, wo es einfach um freie Meinung geht. Das wäre traurig, aber wenn es so ist, ist es auch so. Aber das sehe ich generell so. Das sehe ich nicht nur beim Internet so, sondern ich sehe für die nächsten Jahre, dass entweder die Leute, so wie du sagst, sich empören, endlich, ja, auf die Straße gehen, irgendwo dann eine Schmerzgrenze erreicht ist, weil so ist ja schon der Politik der kleinen Schritte, die da die letzten Jahre geschehen ist, wo die Freiheiten des Menschen, die praktischen Freiheiten des Menschen beschnitten worden sind. Also nicht die spirituellen, aber die praktischen. Und die Menschen haben sich das gefallen lassen, weil es halt in kleinen Schritten kommt. Und da wird spannend werden, ob dann am Ende, wenn dann so es immer mehr zusammendrückt, ob dann eine Befreiung kommt, dass sich die Menschen das dann nicht gefallen lassen. Und, oder ob, das wäre dann die andere Art, Variante, dass wirklich auch wie eine Art Diktatur oder weiß man nicht, wie das dann ist, wirklich da eine große Enge für alle kommt, die dann relativ lang dauert und erst der nächste Generation sich wieder daraus befreien kann. Wann auch immer. Also ich halte beides für möglich. Das ist die spannende Frage der nächsten 5 bis 10 Jahre, würde ich sagen. Die spannende Frage, ob in Europa ein Befreiungsschlag wirklich in eine ganz tolle Richtung gehen könnte, dass man neue Systeme andenkt in viele Richtungen, wirtschaftlich, politisch, vom Finanzsystem alles, oder ob es enger wird. So bleiben wie jetzt, das sieht man jetzt schon, dass das vorbei ist, ja, die Jahre, die man gehabt hat. Man wird in die eine oder andere Richtung kippen. Ne? Aber in welche kann man noch nicht sagen.
Mir geht es manchmal so, dass ich bei Entscheidungen, die nicht, wo ich mich praktisch für Sachen entscheide, die meinem persönlichen Interesse vielleicht sogar zuwiderlaufen. Also zum Beispiel, ich gebe privates Geld für jetzt TV auf, aus, aber bei mir ist dann immer das Gefühl, wenn ich was Sinnvolles mache, dann wird das Leben mich nicht bestrafen dafür. Das Leben schafft einen Ausgleich und das Leben wird es schon managen. Ne? Und ich meine, man könnte ja auch eine Firma führen, ne? Indem man, ich meine, wenn das für mich als einzelnen Menschen funktioniert und für andere Menschen, dann wird das wahrscheinlich auch für Firmen und für Gruppen funktionieren. Ne?
Da ist sogar viel Potenzial drin, glaube ich. Ich habe auch von Beispielen gelesen, wo es auch Firmen neue Ideen gehabt haben. Da gibt es Firmen, irgendeine Firma, das zirkuliert immer wieder in Südamerika, die ganz anders aufgebaut ist, auch für die Mitarbeiter und so, wo es wirklich nur um Freude und Kreativität und solche Dinge geht. Aber wenn man den Grundgedanken, den du gerade gesagt hast, dass alles, was man Gutes tut sozusagen und mit Freude ja auch zurückkommt, das ist ja schon sehr fortgeschritten. Aber wenn man das in die Wirtschaft reinbrächte, das würde sogar den Firmen viel bringen, weil dann nutzt man nicht nur irgendwelche Gesetze des Marktes, sondern nutzt man auch göttliche Gesetze sozusagen. Das sehe ich auch so.
Das passiert ja zum Beispiel. Ich meine, Google wird ganz unterschiedlich gesehen, aber zum Beispiel, ich finde jetzt Google, da gibt es ein paar praktische Sachen, die man kostenlos nutzen kann. Man kann suchen, man kann Texte sich übersetzen lassen, man kann Bilder suchen, ja, oder YouTube, das ja auch zu Google gehört, das ist ein Medium, das macht ja was, ohne dass ich was geben muss dafür, ne? Also meine Videos, okay, aber das ist ja was Kostenloses auch, ne? Und das, es gibt ja Sachen, es gibt ja viel, was passieren kann oder was man nutzen kann für sich, was, wo man nicht direkt was zurückgeben muss, ne?
Ja, und die sind dann auch erfolgreich, das sieht man ja immer wieder. Das am Anfang, gerade der großen Ideen, ist immer der Idealismus dahinter, ne? Und wird auch einfach so gegeben und so. Und eng wird es dann, sobald dann anfängt wichtig zu sein, was hole ich dir mich raus und so. Das war jetzt so schön bei Facebook. So. Facebook ist explodiert und alle, die ganze Welt war geil auf Facebook und fast eine Milliarde Teilnehmer und so, und ab dem Zeitpunkt, wo sie sagen, so, jetzt machen wir Cash, jetzt gehen wir auf die Börse, jetzt geht es nur mehr um die Werbung und dass wir Geld reinnehmen, laufen die User dann davon, nicht? Weil das funktioniert nicht. Das sieht man ja auch, wie das funktioniert, aber da kommt dann die Gier. Nicht?
Ich meine, das ist ja klar, die Sachen kosten was und es soll ja auch was zurückfließen, ja. damit das gedeckt ist. Und die Leute sollen ja auch leben davon können und gut davon leben können, von mir aus gerne. Aber wenn das dann nur in Richtung Gier und immer mehr und Aktienpakete für Millionen und dann...
Ja, das kippt dann irgendwann.
Das
kippt dann irgendwann. Wenn es nur darum geht, dann kippt es. Wenn der Fokus drauf ist. Ne? Wenn es nebenbei geschieht, ist es okay, ne? Dann ist das der Rückfluss. Wenn es aber nur mehr gemacht wird fürs Geld, da kippen dann auch die Firmen und dann versuchen sie sich halt so möglichst lange am Leben zu erhalten, aber das ist dann kein gesundes System mehr. Mhm. So könnte man für die Menschen, ne, wo man Grundeinkommen dazu nehmen könnte, das einfach, da sehe ich schon viel Potenzial, ja, dass wirklich Potenzial sogar freigesetzt wird. Da habe ich erst vor kurzem irgendwas gelesen. Es ist auch so wahr, dass die Menschen eigentlich viel lieber für andere Werte arbeiten als für Geld. Ich meine, Geld, okay, so nebenbei ist nicht schlecht. Und wenn man sich die Wohnung, die Miete leisten kann, das Essen leisten kann und was weiß ich, so ein bisschen was extra, das ist schon gut. Aber wirklich mit Freude arbeiten, das ist nicht das, was man für Geld tut. Das sind andere Dinge wichtig, dass diese Freude entsteht. Dass man erkennt, das hat einen Sinn, das hat für einen anderen einen Sinn. Da, und wenn die Leute das bekommen, diese Freude an der Arbeit, da arbeitet man noch mit viel mehr Energie und viel freudvoller als nur für Geld. Ne? Nur für Geld, das ist so die Arbeit, die man dann wirklich nur macht, weil man Geld dafür kriegt, sonst würde man es nicht machen. Ne? Und die Energie steckt dann auch drin. Ne? Fast widerwillig macht man es gerade mal fürs Geld. Ne? Und es steckt dann auch im Werk drin, was aus dieser Arbeit heraus entsteht. Und das ist dann bei weitem nicht so viel wert, energetisch allein schon, als wenn das was ist, was mit Freude gemacht wurde, mit einem Idealismus, mit whatever. Das Produkt ist auch ein anderes. Ne?
Also Weisheit tut in allen Lebensbereichen gut.
Absolut, ne? Ja. Schon, ja.
Wie ist es für dich persönlich? Ich glaube, hier auf Gomera gibst du ja nicht, also Online-Satsang und private Session, aber keinen öffentlichen Satsang, mhm, und trotzdem fließt für dich genug zurück, dass du...
Ja, kannst. So, dass es sich halt ausgeht. Ja. Also ich sehe es mittlerweile auch ein bisschen genauso ähnlich. Ne? Man gibt und von irgendwo kommt es zurück und irgendwo, ne, und das funktioniert. Also es funktioniert so, dass es sich halt... Es ist nicht so, dass man jetzt was anhalten könnte davon, aber so, dass es sich ausgeht.
Ist diese Fähigkeit, mit Geld umzugehen, also in dem Sinne, dass man es gut für sich und für alle anderen einsetzt, ist das einfach eine Fähigkeit, die einer hat und der andere nicht?
Das weiß ich gar nicht, ob das, was überhaupt die Fähigkeit ist, Geld gut einzusetzen.
Naja, ich meine es... Für mich ist es offensichtlich, dass es Menschen gibt, ohne das jetzt negativ zu bewerten, aber die können nicht mit Geld umgehen. Ne? Mhm. Also zum Beispiel meine mittlerweile verstorbene Schwester und ihr Mann, die konnten beide nicht mit Geld umgehen. Und das Resultat war, dass sie ihr Leben lang, obwohl er Arzt war und viel verdient hat, die hatten nur Schulden. Ne? Und die haben ihr meistes Geld für Zinsen, für Schulden hergegeben, ne? Und nicht um davon zu leben, einfach weil es so schlecht organisiert war, ne, von Anfang an. Und es gibt anscheinend Menschen, die, oder ich kannte auch mal, ich hatte mal eine gute Freundin, die hatte nie Geld, ne, die war immer ganz, ganz knapp. Und wie sie da mal Geld bekommen hat, dann wurde das ausgegeben, als wenn's giftig wäre. Ne? Das musste sofort weg. Es musste weg, aha, möglichst schnell. Und dann hat sie wieder keins gehabt. Ne? Also als irgendwie scheint es Menschen zu geben, die können einfach nicht gut mit Geld umgehen.
Nein, ich weiß nicht, dieses Können wird ja auch gemacht. Im Prinzip, für mich ist schon so, dass im Menschen prinzipiell alles vorhanden ist. Alle Möglichkeiten, alle Potenziale. Sowohl im Positiven wie im Negativen. Ich könnte jederzeit so jemanden mutieren, der hundertprozentig absolut perfekter als jemals zuvor mit Geld umgehen kann, und ich könnte da genauso zu jemandem mutieren, der überhaupt nicht mit Geld umgehen kann. Also alle Fähigkeiten sind da im Menschen. Und das heißt, ein großer Teil davon ist dann auch immer Schicksal und wie soll es sein, also welches Leben will da gelebt werden und so, und dann manifestiert es sich auf diese Art und Weise, und wie dann so ein Können oder Nicht-Können vorher konditioniert wird durch Beispiel von den Eltern. Ich glaube nicht, dass viel Genetik dabei ist. Vielleicht auch ganz wenig, aber eher so die soziale Konditionierung, was weiß ich, oder eben Schicksalsschläge, die dann dazu führen, oder eben in dem Fall, wir haben immer andere Beispiele. Beim ersten Fall war so das Beispiel, wo du gesagt hast, Arztfamilie, und trotzdem geht es ja nicht aus, da waren die Schulden so da. Ne? Wenn man mal in die Schuldenfalle kommt, die Menschen wissen nicht, wie schlimm die Banken eigentlich wirklich arbeiten. Ja? Also das ist wirklich eine der schlimmsten Dinge, was man machen kann, irgendwo Schulden zu haben, wo man dann Zinsen zahlen muss. Ja? Das kann sich so schnell eine negative Spirale kriegen, aber das weiß dann ein 20-, 25-Jähriger noch nicht. Und wenn der da reintappt in die Falle, kommt er vielleicht nie mehr und das ganze Leben nicht mehr raus. Ne? Und kann da fast nichts dafür. Ne? Und hat immer diese Schuldending, und dann wird von ein Loch gegraben, um ein anderes Loch zu stopfen und so. Ne? Und entwickelt dann seine eigene Spirale. Oder der andere Fall, dann kommt plötzlich viel Geld, und dann war es auch so, dass einfach das ganze Leben vielleicht nie viel Geld da war und dann eine große Bedürftigkeit und ein großes Mangelbewusstsein entstanden ist, dass das plötzlich alles auf einmal rausgeschmissen wird, ohne an morgen zu denken oder so, als wäre es giftig. Das sind so persönliche Schicksale, aber ich würde sagen, das ist auch alles gleichgültig und gleichwertig, ob es mehr so ist oder mehr so. Ich habe schon erfahren, dass das dann von Menschentypen auch abhängt. Zum Beispiel ein Freund von mir, der sehr der Verwalter ist, der ist auch geboren in einer Familie, wo Geld da war, wo Immobilien da waren und so, und der wurde schon so geprägt von der Erziehung und von allem, dass er seine Rolle immer nur begriffen hat, und da haben wir fast spirituelle Ansätze, diese indische Dreifaltigkeit von Shiva, Vishnu, Brahman, der Schöpfer, also jetzt in anderer Reihenfolge, erschaffen, erhalten und zerstören. Ne? Das hat man dann auch beim Geld. Da gibt es dann diese Menschen, die was erschaffen können, die Kreativen, die machen aus dem Nichts eine Firma wie der Zuckerberg mit Facebook und da sind plötzlich Milliarden da aus dem Nichts. Das ist der Schöpfer. Ne? Der kann es vielleicht nicht gut erhalten. Da müsste er dann wirklich sein Bruder oder einen anderen Platz machen. Und dann gibt es einen, der fährt das alles runter und zerstört es. Bei dem Beispiel bei meinem Freund war es so, das war ein Erhalter. Der hat sich immer nur begriffen, dass er das, was er von der Vorgeneration bekommen hat, nur geliehen hat, um es zu erhalten und vielleicht ein bisschen zu vermehren, um an die nächste Generation weiterzugeben. Der hat sich nur als Erhalter begriffen. Ne? Das ist ja dann kein Mensch, der groß was erschafft, das ist ja nicht der Mensch, der groß was zerstört, also weder, ja, das ist einfach dann der Erhalter. Und diese Rollen, die gibt es im Leben und die sind alle okay. Wenn es mit Freude, also da ist zum Wünschen der einen, die das mit das so ausgemachten Geld, als wäre es Gift, dass wenigstens in einer kurzen Zeit eine Freude dran gehabt hat. Das ist halt so.
Dann zeigt okay. sich. Und der Zerstörer gehört auch
dazu. Der gehört auch dazu, ja, der das dann die Erbschaft in 3 Monaten durchbringt oder sonst. Es geht ja nichts verloren. Ne? Das kriegen ja dann wieder andere und es ist eh immer dasselbe letztlich.
Also das Potenzial da ist für ganz viele Möglichkeiten, das glaube ich auch. Aber dass manche Sachen auch genetisch einfach bestimmt sind. Ne? Also ich bin so unmusikalisch. Mhm. Also ich konnte zum Beispiel in der Schule nie 2 Töne voneinander unterscheiden, ne? Also im Musikunterricht. Ne? Mir war es immer total schleierhaft, was die Lehrer da fragten. Und ich habe immer nur geraten. Mhm. Also ich hatte einfach nicht die Möglichkeit, ne? Mhm. Und Instrumente zu spielen, also absolut nicht dran zu denken. Ne? Mhm. Es war Welten entfernt davon. Und das ist einfach genetisch. Ne? Also da...
Ich weiß nicht. Also ich habe es bei mir so wahrgenommen, zum Beispiel an Musik. Ich habe sogar dann als Kind Instrument gelernt, auch Gitarre war dabei und ich habe kein Feeling dafür gehabt. Also man könnte auch fast sagen musikalisch. Ja. Ich habe ein Rhythmusgefühl gehabt, ich habe ein bisschen singen können, aber ein Instrument, ich habe nicht wirklich ein Feeling dazu gehabt. Ich war eher so der Typ, der dann richtig zum Takt mitzählen muss oder was weiß ich. Ne. Und später habe ich aber die Erfahrung gemacht, im Zusammenhang mit der spirituellen Erfahrung, dass sich da was öffnen kann, dass der Mensch eigentlich das Potenzial für alles hat. Ich habe dann später wieder mit Gitarre begonnen und habe einen ganz anderen Zugang zur Musik gehabt, den ich in dem Leben zuvor nie gehabt habe. Ja? Und das Ganze ja bei anderen Sachen, bei Sprachen, bei so vielen Sachen. Und, ich weiß nicht, warum das ist. Ich glaube es auch schon, dass eine genetische Veranlagung da ist für bestimmte Sachen. Aber ich habe fast das Gefühl, wie ich es bei mir selbst erfahre, dass sich auch die Genetik nicht fix ist. Als könnte sich die Genetik regelrecht sogar während des Lebens nochmal umbauen. Ich weiß es nicht. Ja? Oder es sind Vernetzungen im Gehirn, die dann anders sind. Ich weiß nicht, wodurch das ist. Aber ich habe selber direkt die Erfahrung, dass eigentlich viel mehr Talent da gewesen wäre, eigentlich war, aber auf der anderen Seite war es nicht da. Es war eigentlich nicht da, es war nicht abrufbar. Aber potenziell muss es da gewesen sein. Nur war irgendwie eine Regel davor, es war verschleiert, es war nicht freigegeben. Ich weiß nicht, wodurch das nicht frei war. Aber habe dann später gesehen, möglich wäre es gewesen. Potenziell ist da. Das heißt, es ist entweder nicht nur von der Genetik abhängig, ja, das könnte sein, dass ich da nichts geändert habe, aber es sind andere Dinge, die dann damit spielen. Oder die Genetik ist nicht fix. Eins von beiden muss es sein. Weil das habe ich wirklich direkt unmittelbar erfahren. Es sind viel mehr Talente da, die ich früher nicht für Möglichkeiten hätte. Wo wirklich was Neues dazukommen ist.
Also nie die Toren ganz schließen, nee. Sondern einfach immer sagen, im Moment ist das nicht jetzt? Und geht genau. nicht. Und aber... offen sein für alles, was sich potenziell Absolut. Entwickeln ja, könnte.
Ja. Und das sieht man an Interesse. Dort, wo Interesse da ist, dem nachgehen. Da kann sich innerhalb von einem Jahr kann man da mutieren vom kompletten
Analphabeten bis zum Experten. Literaturwissenschaftler.
Ja, das geht. Wenn man wirklich voll Interesse hat, geht das. Ja. Aha. Weil viele studieren ja da zum Beispiel irgendwas jahrelang und sind ja nicht voll dabei, sondern aber wenn man voll dabei ist, hat man ein ganz anderes Tempo.
Ja, das kann ich bestätigen. Ja. Und wenn man vor allem das Gefühl hat, es hat Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Ne? Also ich hätte früher nie mir vorstellen können, dass ich da anfange, Videos zu machen oder mich mit Computern, Programmen auseinanderzusetzen. Ja. Aber wie es einen Sinn hat, wie es jetzt zuvor angefangen hat, dann war die Energie dafür da.
Das wird dann gegeben.
Ja, und dann hat es sich auch so entwickelt. Ne?
Ja. Das sieht man wieder schön, wie das einfach so plötzlich gegeben wird. Ne? Da völlig neue Richtung. Dann mutiert, das ganze System mutiert dann dorthin. So empfinde ich das.
Gut. Wenn du noch ein Thema hast, können wir gerne noch ein Thema anschneiden, aber bei mir ist jetzt gerade eigentlich...
Ja, nee.
Okay, ja, dann ich danke dir.
Ja, danke für die Fragen und für...
Ich bin selber immer wieder überrascht, dass wir haben ja schon viele Interviews gehabt, aber es kommen dann doch wieder Sachen und anders und neu. Und, ja. Okay. Vielen Dank.
Gerne. Danke.